Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit einer außergewöhnlichen Frau. Sie ist seit ihrem 12. Lebensjahr blind und ist heute eine hochkreative Entwicklungshelferin. Guten Morgen und herzlich willkommen, Sabrie ten Berken.
Schönen guten Morgen.
Wir haben uns, Frau ten Berken, vor einer guten halben Stunde das erste Mal gesehen, hätte ich beinahe gesagt, getroffen. Welches Bild haben Sie sich in der Zwischenzeit von mir gemacht?
Oh, Sie haben eine Brille. Könnte ich mir vorstellen. Eher eine lange Nase, vielleicht blond-graue Haare.
Blond nicht, grau ja.
Okay, aber ist mir eigentlich auch nicht so wichtig.
Hab ich einen
Bart? Ich möchte Sie jetzt nicht so sehr enttäuschen. Nee, eigentlich heute haben Sie keinen.
Gut, ich frage deshalb, weil ich habe im Internet gefunden, eine Gesprächssequenz zwischen Ihnen und Ranga Yogeshwar für eine WDR-Sendung.
Und dem habe ich den Bart angedichtet.
Den haben Sie auch beschrieben und da war relativ viel relativ falsch.
Ja, das kann gut sein, aber das macht mir auch nicht so viel aus, weil es sind ja meine Bilder.
Ja, ja.
Das ist aber den Leuten, was ausmacht. Das finde ich immer sehr, sehr interessant, weil die wollen immer von mir wissen, wie ich mir sie vorstelle. Und dann sind sie immer unheimlich enttäuscht.
Brauchen Sie den Umstand, sich ein Bild von einem Menschen zu machen?
Ich brauche es nicht, aber es passiert automatisch, weil ich ein visueller Mensch bin.
Ja, wenn dann vom anderen die Korrektur kommt, keine große Nase, sondern eine kleine, bauen Sie das dann in Ihrem Bild um?
Ja, das dauert ein bisschen, aber das wird dann langsam umgebaut, das Bild.
Stellen Sie sich, wenn Sie einen Menschen das erste Mal sehen und hören, den auch in seinen Klamotten vor?
Auch.
Ja, was habe ich an?
Sie haben ein blaues Sweatshirt an und eine hellere blaue Jeans.
Also mittelblaue Jeans stimmt insofern und das blaue Sweatshirt ist schwarz.
Okay.
Aber passt
gut.
Ja. Wunderbar.
Warum auch nicht?
Darf ich Sie fragen, Frau ten Berken, was Sie noch sehen? Sehen Sie Schattierungen?
Nee, gar nichts mehr.
Gar
also
nichts.
Ich sehe nicht mal hell und dunkel, auch keine Farben mehr, aber ich kann mir natürlich alles irgendwie immer noch vorstellen.
Das heißt aber, es ist für Sie immer gleichbleibend schwarz, egal...
Nein. Nein, das ist ein Mythos. Ich glaube, das ist wirklich ein Mythos von Sehenden, die sich das nicht anders vorstellen können. Nämlich Sehende, die machen die Augen zu und dann ist es erstmal dunkel oder zumindest fast dunkel. Das habe ich mir damals auch so vorgestellt. Ich muss sagen, als ich merkte, dass ich blind werden würde, da habe ich richtig Angst gehabt, davor im Dunkeln zu stehen, also wirklich im Schwarzen zu stehen. Und ich habe irgendwann gemerkt, es wurde niemals dunkel. Im Gegensatz, es wurde eigentlich immer, die Welt um mich herum wurde immer bunter, weil ich sie mir in meinen besten Farben auch ausmalen konnte.
Heller oder bunter?
Heller und bunter, beides eigentlich. Also manchmal sage ich zu meinem Freund, mach mal das Licht aus, ich kann nicht schlafen und das war dann schon längst aus.
Macht es einen Unterschied, ob Sie jetzt sich in tiefer Nacht befinden oder in gleißender Sonne?
Nein, eigentlich nicht. Also die Wärme spüre ich natürlich. Jetzt lebe ich in den Tropen und in den Tropen ist es nachts genauso warm wie am Tag. Und da habe ich manchmal wirkliche Probleme. Also ich muss dann schon auf die Dschungelgeräusche hören, ob es Tag ist oder Nacht. Also ich stehe manchmal nachts auf und denke, es ist schon am Morgen und das ist schon ein Problem. Also ich gehe sehr nach der Temperatur und ich habe viel Schwierigkeiten mit Jetlags.
Das heißt, der Tag-Nacht-Rhythmus, der bei einem sehenden Menschen ja auch mit der Optik dann zu tun hat, der ist für Sie schwieriger?
Ja, ist sehr viel schwieriger. Gerade wenn ich jetzt von Deutschland aus nach Indien reise, dann bin ich erstmal total konfus.
Sabrie ten Berken, eine junge Frau mit einem außergewöhnlichen Lebensweg und im Übrigen auch mit einem außergewöhnlichen Namen, darf ich Sie fragen, woher der Nachname kommt, ten Berken?
Also ten Berken ist wahrscheinlich holländisch und Sabrie ist türkisch.
Warum
türkisch-arabisch.
Haben Ihre Eltern Ihnen einen türkischen Vornamen gegeben?
Meine Mutter war als junge Frau in der Türkei, hat da studiert, hat islamische Kunst studiert und war sehr abenteuerlich unterwegs für 2 Jahre, hat viel gereist, ist auch zum Teil als Mann gereist und hat da seldschukische Moscheen vermessen, um überhaupt in alle Teile dieser Moscheen hineinzukommen.
Warum ist sie als Mann gereist?
Weil man natürlich als Frau vielleicht damals nicht in diese verschiedenen Teile hinein konnte und alles vermessen konnte.
Anatolien.
Genau. Und damals hat sie diesen Namen Sabriye entdeckt und es bedeutet Igelchen oder bedeutet Igelchen. Mhm. Und im Arabischen heißt es sowas wie Stachelfrucht, also innen süß und außen stachelig. Und sie fand, das würde bestimmt gut passen zu ihrer Tochter, die sie irgendwann mal kriegen sollte.
Finden Sie das heute auch?
Ich denke, das passt, ja.
Ja, auch das Stachelige?
Auf jeden Fall, gerade das Stachelige. Ob das süß ist, weiß ich nicht ganz genau.
Dass sich wehren und sich wehren können?
Ja, ich kann mich wehren, aber ich kann auch die Welt genießen um mich herum. Ja.
Sie waren 2 Jahre alt, als Ihre Eltern die ärztliche Diagnose bekommen haben, dass Ihre Tochter im Zeitraum von 10 Jahren erblinden wird. Ein Schock sicher für die Eltern. Wie haben die auch ihr Leben dann erstmal weiter geplant?
Die waren vielleicht schon erstmal geschockt, aber nachher haben sie gesagt, so, damit müssen wir uns jetzt abfinden. Es wird ja langsam verlaufen, also das geht nicht über Nacht. Und sie haben daran geglaubt, dass ich mich damit abfinden kann und abfinden werde. Und jetzt haben die Ärzte aber was sehr, sehr Gutes gesagt. Sie haben gesagt, geben Sie Ihrer Tochter so viele visuelle Eindrücke wie möglich. Mhm. Und das haben sie sehr ernst genommen. Das heißt, ich habe viel gemalt, bin gereist, sie sind mit mir zusammen auch gereist.
Mhm. Ich habe Sport gemacht,
wie jedes andere Kind auch. Ne? Ich bin Fahrrad gefahren und auf Bäume geklettert und geritten viel. Mhm. Bis ich dann selber entdeckt habe, dass da etwas anders war. Und da war ich etwa 9 Jahre alt. Ich weiß noch ganz genau, ich stand an einem See und der See war eisbedeckt und war da mit meinen Schlittschuhen und alle meine Freunde, die liefen da auf dem Eis herum. Und ich wunderte mich, dass die immer im Kreis liefen. Und normalerweise auf so einem See, da laufen sie alle kreuz und quer. Ja. Also bin ich mit meinen Schlittschuhen aufs Eis und einfach mitten durch den Kreis durch. Mhm. Und was ich nicht gesehen habe, war das Loch in der Mitte. Und es war jetzt nicht gefährlich, aber es war ein eiskalter Schock, weil ich meinen Augen nicht mehr vertrauen konnte. Und da plötzlich ist mir aufgefallen, es ist nicht mehr so, wie es mal einmal war.
Können Sie sich noch an den Moment erinnern, wo Ihre Eltern Ihnen gesagt haben, dass Sie unweigerlich blind werden?
Meine Eltern haben das so nie ausgedrückt. Ich habe auch wenig mit meinen Eltern darüber geredet. Ich habe selber erkannt. Mhm. Dadurch, dass ich natürlich zum Beispiel nicht mehr Farben richtig erkennen konnte. Ich bin dann manchmal mit 2 verschiedenen Socken in die Schule gegangen. Und wer einem das dann beibringt, sind die Mitschüler. Ne? Die fangen dann an, einen zu hänseln. Mhm. Und dann durch diese Hänseleien wie Blindschleiche, blinde Kuh, dadurch bin ich zunächst einmal darauf gekommen, vielleicht werde ich jetzt blind. Mhm. Es war also meine eigene Erfahrung. Und dann fängt natürlich die Angst erstmal an, weil blind sein bedeutet für ein sehendes Kind, ist erstmal eine Horrorvorstellung.
Ja, es gab für Sie ein Schlüsselerlebnis, glaube ich. Da waren Sie mit Ihrer Mutter zusammen auf der Insel Föhr. Ja. Das hat dann auch in Folge Ihr Leben wirklich verändert. Wir reden drüber nach 11:30.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
SWR 1, Leute, heute Vormittag mit Sabriye ten Berken. Wir haben drüber gesprochen, wie das für Sie als Kind war, nicht vielleicht zu wissen, aber doch zu ahnen, dass die Augen immer schlechter werden. Sie haben vorhin davon erzählt, wie Mitschüler dann, weil sie bestimmte Dinge nicht mehr erkannt haben, blinde Kuh oder Blindschleiche zu ihnen gesagt haben. Sie waren dann irgendwann, ich weiß nicht, wie alt waren Sie, 10 Jahre?
Ja, 11, 12, das fing so an. Ne?
Mit ihrer Mutter auf der Insel Föhr.
Und ach so, da war ich 12, ja.
Und ihr Selbstwertgefühl damals war faktisch 0.
Ja. Oder minus.
Was ist dann
also
passiert?
Es war ganz furchtbar. Also ich war damals nicht mehr akzeptiert in der Klasse. Ich hatte früher viele Freunde und plötzlich hatte ich gar keine Freunde mehr. Ich bin auch nicht mehr zu Geburtstagsfeiern. Zum Teil bin ich nicht mehr eingeladen worden. Ja. Wenn ich dann eingeladen wurde, habe ich an der Seite gestanden und habe von vornherein nicht mehr mitgemacht. Und das war eine ganz furchtbare Situation. Es war auch für meine Eltern nicht schön, weil sie gemerkt haben, dass plötzlich hier ein temperamentvolles Kind plötzlich zu einem eingeschüchterten Kind wird. Meine Mutter hat mich dann aus der Schule genommen und in der Zeit hat sich bei mir etwas bewegt. Und zwar hatte das auch mit einem Buch zu tun, was mein Vater mir vorgelesen hat. Und zwar ging es um die schwarzen Rechtsbewegung in Amerika. Mhm. Die Schwarzen damals in den 50er, 60er Jahren haben sich mit dem Schwarzsein nicht unbedingt identifizieren können. Genauso wie ich als Blinder mich nicht mit der Blindheit identifizieren wollte und konnte. Und dann gab es ja diesen Umbruch, Black is Beautiful. Mhm. Und für mich war das der springende Punkt. Also es war fast elektrisierend zu erfahren, wenn Black Beautiful ist, dann ist vielleicht auch Blind Beautiful. Und und da in dieser Zeit, als meine Mutter mich rausgeholt hat und wir sind nach Föhr gegangen, da ist mir plötzlich aufgefallen, ich darf mich nicht mehr an das klammern, was ich jetzt nicht mehr kann. Also Fahrrad fahren, auf Bäume klettern. Ich kann natürlich auf Bäume klettern, aber nicht mehr so so leicht. Oder auch Leute zu erkennen. Und all diese Dinge. Ich muss mich jetzt auf das konzentrieren, was ich vielleicht jetzt besser kann.
Konnten Sie sich auf das Blindwerden und auf das Blindsein vorbereiten?
Naja, insofern in dem Moment noch nicht, weil ich ja bis dahin das Blindsein noch gar nicht akzeptiert habe. Aber jetzt, als ich gemerkt habe, dass Blindsein auch seine Vorteile hat, nämlich sich wunderbar fokussieren zu können, sich konzentrieren zu können, sich Sachen merken zu können, kommunizieren zu können, aber auch Probleme lösen zu können und seinen eigenen Weg zu gehen, da fing die Vorbereitung an. Und da habe ich dann angefangen, Braille zu lernen und habe mich auf meine Finger, auf meine Ohren, auf meine Nase konzentriert. Und da hat sich eigentlich eine ganz neue Welt für mich
aufgetan. Braille, und das sollten wir vielleicht noch erklären, Braille ist die Blindenschrift, die klassische Blindenschrift.
Ja.
Geht auf einen Franzosen zurück im 19. Jahrhundert, der, glaube ich, auch erblindet ist und diese Schrift dann erfunden hat. War es schwierig, diese Schrift zu lernen für Sie?
Nee, dadurch, dass ich so motiviert war und eigentlich auch wirklich mein neues Leben jetzt selber in die Hand genommen habe, hat das vielleicht 3-4 Wochen gedauert.
Das klingt alles so selbstverständlich und schön. Ich vermute aber, dass der Prozess, den Sie dann durchleben mussten, trotzdem ein mühsamer und möglicherweise auch ein schmerzhafter war.
Das war ein sehr schmerzhafter Prozess, muss ich schon sagen. Das dauerte ungefähr 3-4 Jahre, bis ich darüber hinweg war. Also das ging nicht so einfach. Aber ich denke, wenn man mal so einen Prozess überlebt hat, dann hat man auch die Energie und auch die kreativen Möglichkeiten, das Leben ganz neu in die Hand zu nehmen.
Sabrié Terberken, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, wir reden drüber, wie das ist, wenn man erblindet. Das ist bei Ihnen passiert, als Sie 12 Jahre alt waren. Ich erinnere mich, ich habe mal vor vielen Jahren eine Sendung gemacht, auch mit einem Menschen, der blind geworden ist, und habe das dann bei mir selber mal ausgetestet, indem ich irgendwie ein paar Stunden mir eine Augenklappe auf die Augen gesetzt habe und habe festgestellt damals, die anderen Sinne kompensieren und übernehmen. Ist das bei allen Menschen gleich?
Ich weiß nicht, ob das bei allen Menschen gleich ist. Ich glaube, es kommt wirklich auch auf die Einstellung an der Menschen. Also wenn man die Blindheit annimmt, vielleicht sogar wertschätzt und sich freut über die Dinge, die man besser kann oder die vielleicht anders sind. Ich glaube, dann hat man viel größere Möglichkeiten, durch die Blindheit durchzugehen oder mit der Blindheit zu leben und die Blindheit als Eigenschaft zu akzeptieren.
Sie haben es vorhin schon gesagt, also Sie haben die Fähigkeit, sich zu fokussieren, sich viel besser zu konzentrieren auf das Wesentliche, weil sie optisch nicht abgelenkt sind. Was funktioniert noch besser? Der Tastsinn?
Der Tastsinn, der Geruchssinn.
Ja.
Manchmal ist es sogar unangenehm, also kann man fast sagen.
Das Gehör?
Das Gehör, ich weiß nicht, ob es besser funktioniert, aber man setzt es natürlich ganz anders ein.
Also Sie haben ja vorhin, bevor wir auf Sendung gegangen sind, gesagt, mein Stuhl knarzt. Und das andere, was Sie gesagt haben, es macht so ein Geräusch. Ich mach's nochmal. So, das ist die Uhr, meine Uhr, die auf diese Holzplatte scheppert. Deshalb haben wir eine Serviette genommen, um das abzumildern. Gleichwohl gilt es natürlich, bestimmte Hürden zu nehmen. Was ist dann immer das Schwierigste, auch psychisch und psychologisch gesehen? Das erste Mal über eine vielbefahrene Straße zu gehen, beispielsweise?
Ich bin natürlich als blind werdendes Kind auch über vielbefahrene Straßen gegangen. Also von daher war es niemals das erste Mal. Ich merkte halt nur, dass es immer gefährlicher wurde, weil ich die Situation nicht mehr so gut einschätzen konnte. Später habe ich mich zunächst einmal sehr dagegen gewehrt, einen Stock zu nehmen, also einen weißen Stock. Ich wollte auch nicht, weil ich habe eigentlich immer diesen weißen Stock als Symbol für Blindheit betrachtet und nicht als Hilfsmittel. Und als ich dann den Stock angenommen habe und ihn wirklich als Hilfsmittel akzeptiert habe, habe ich eine ganz andere Beziehung zu diesem weißen Stock bekommen. Und dadurch bin ich sehr viel unabhängiger geworden.
Der erleichtert das Leben wirklich?
Absolut. Man sieht ja etwas voraus. Dadurch, dass man den Stock vor sich her trägt, hat man einen Schritt voraus gesehen sozusagen. Und dann ist natürlich auch die Stockspitze, die produziert ein Echo. Und so kann ich erkennen, ob zum Beispiel Häuserwände auf der einen Seite sind oder vielleicht ein Gartenzaun auf der anderen Seite. Und das macht das Leben sehr viel einfacher.
Wie machen Sie es, wenn Sie über eine Straße müssen und da ist eine Ampel?
Naja, entweder weiß ich, dass da eine Ampel ist, dann finde ich die auch mit dem Stock. Oder wenn ich das nicht weiß und ich glaube, da ist eine Ampel, dann frage ich. Und da habe ich überhaupt keine Probleme. Also ich frage sehr viel und ich finde das sehr kommunikativ auch.
Wie sind die Reaktionen? Positiv im Regelfall?
Immer positiv. Ich bleib ja freundlich.
Ja. Und die Leute reagieren dann auch entsprechend freundlich.
Ja, auf jeden Fall. In der ganzen Welt.
Sie sind mit diesem Blindsein einen ganz ungewöhnlichen Lebensweg gegangen. Sie sind Entwicklungshelferin geworden. Sie haben ein Blindenprojekt in Tibet aufgebaut. Sie haben dann in Indien ein anderes großes Projekt zusammen mit ihrem Partner und Freund aufgebaut. Wir reden drüber nach 11 in SWR 1 Leute mit Sabrie ten Berken.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Mit Sabrie ten Berken. Sie sind studierte Tibetologin. Ein ungewöhnlicher Berufsweg, den Sie aus welchen Gründen beschritten haben damals?
Ich wollte irgendwas erleben, ich wollte ein Risiko eingehen. Das wird einem nicht sehr schmackhaft gemacht hier in Deutschland. Also gerade als Blinder muss man eigentlich ausgetretene Pfade gehen. Mhm. Und es ist sehr selten, dass man auch unterstützt wird in solchen Träumen. Meine Eltern zum Glück, die haben mich sehr unterstützt. Die haben gesagt, ja, wenn du so einen Weg gehen möchtest. Also für mich war ganz wichtig, ich wollte reisen, ich wollte darüber schreiben und ich wollte irgendetwas Sinnvolles auf die Beine stellen.
Und diese Faszination von Tibet hat sich wie bei Ihnen entwickelt?
Also Tibet schien für mich eigentlich so als Abenteuerlichsten.
Kann man da,
ja, genau. Ah. Das war das Ideal für mich. Also das waren Berge und wilde Wasser. Ich bin leidenschaftliche Kajakfahrerin. Ich habe irgendwie geglaubt, dass ich wunderbar Kajak fahren könnte in Tibet. Ich bin auch ein Pferdenah. Ich wollte gerne reiten. Ich wollte gerne durch Tibet reiten. Und all diese Ideen, fast romantische Ideen, die haben mich dazu bewegt, wirklich zu überlegen, warum nicht Tibet und dann da hingehen und da irgendetwas Sinnvolles auf die Beine stellen.
Wann
das war
Sie,
für mich wichtig.
Wann sind Sie zum ersten Mal nach Tibet gegangen?
Zum ersten Mal war ich im 94, da hatte ich aber dann eine Höhenkrankheit und von daher weiß ich davon nicht mehr so viel. Aber dann richtig bin ich 97 und damals bin ich eben alleine gereist und bin natürlich auch mit dieser Brailleschrift, die ich für das Tibetische entwickelt hatte in meinem Studium, bin ich durch diese Dörfer da geritten und habe mich mit Familien auseinandergesetzt.
Ne? Also Sie haben eine Blindenschrift für blinde Menschen in Tibet entwickelt?
Nicht für blinde Menschen in Tibet, eigentlich für meine ganz eigenen Studienzwecke, damit ich meine Vokabeln und grammatischen Sätze aufschreiben konnte. Und irgendwer hatte dann gesagt, also so eine Schrift gibt es nicht, warum gehst du nicht nach Tibet und stellst sie den Blinden vor? Und genau das habe ich dann gemacht.
Das hat funktioniert?
Das hat wunderbar funktioniert. Es hat vor allen Dingen gut funktioniert, weil ich alleine gereist bin und eben nicht mit sehender Begleitung nach Tibet gekommen bin, sondern mir da erst meine Leute gesucht habe, auch die Tibeter gesucht habe, die dann Interesse hatten. Und mit denen bin ich dann, habe ich dann auskundschaftet, wie es Menschen in Tibet, also blinden Menschen in Tibet geht.
Vermutlich deutlich schlechter als bei uns oder ist das ein Vorurteil?
Sagen wir mal so, Blinde sind überall auf der Welt ziemlich ähnlich ausgegrenzt. Ich glaube, dass Blinde natürlich in Tibet damals noch nicht die Möglichkeiten hatten, die wir hier haben. In vielen, vielen Ländern, auch zum Beispiel in der Region Tibet, gilt Blindheit als Strafe für etwas. Jetzt in Tibet speziell gilt es als Strafe für etwas, was man in einem vergangenen Leben getan hat. Mhm. Und manche Menschen glauben auch, dass Blinde besessen sind von Dämonen. Das ist übrigens nicht nur in Tibet, sondern auch in Indien und auch in vielen afrikanischen Ländern. Also es ist ziemlich überall auf der Welt, dass Blindheit irgendetwas Gruseliges für Menschen
das
darstellt.
Das hält sich in unseren aufgeklärten Zeiten bis heute?
Ja, leider ja. Also Aberglauben ist eigentlich der größte Faktor, dass sich Dinge nicht weiterentwickeln.
Die Traumwerkstatt von Kerala, so heißt das Buch, das Sabrie ten Berken geschrieben hat, zusammen mit ihrem Freund und Partner Paul Kronenberg. Es ist ein Projekt, Frau ten Berken, das im Süden Indiens in Kerala angesiedelt ist, in dem sie Leute unterstützen, die unter schwierigen Bedingungen leben, aber so kreativ sind, dass sie in ihren jeweiligen Ländern was auf die Beine stellen wollen. Ist Ist das so korrekt zusammengefasst?
Ja, das ist sehr gut zusammengefasst. Also es sind Sozialvisionäre, die eine Vision haben, einen großen sozialen Traum haben, die etwas überlebt haben und daraus die Stärke ziehen, sich auch gegen Ungerechtigkeiten aufzulehnen und dafür die geeigneten sozialen Projekte auf die Beine stellen können.
Dann nehmen wir eine Frau wie Jane, eine Ostafrikanerin mit weißer Hautfarbe. Die eigene Mutter hat sie gar nicht erst angenommen und verstoßen?
Ja, also Jane hat Albinismus, da fehlt die Hautpigmentierung und sie ist eben weiß auf die Welt gekommen, während ihre Geschwister schwarz sind und die Mutter hat das Kind praktisch fallen gelassen. Die Großmutter hat es dann aufgezogen und weil die Großmutter sie brauner haben wollte und dunkler haben wollte, hat sie zum Teil in die Sonne gelegt. Und das ist natürlich verheerend für Menschen mit Albinismus, weil der Hautkrebs ist eben ganz gefährlich da. Ne?
Hat Jane Hautkrebs bekommen?
Nee, bis jetzt noch nicht, aber sie geht eben zum Glück, sie hat die Möglichkeit, regelmäßig Vorsorgemaßnahmen zu betreiben. Mhm. Das haben aber nicht alle. Und das ist ein großes Problem. Das andere große Problem ist wirklich die Diskriminierung. Also wie die Mutter, die eigene Mutter, haben eben auch viele andere sie diskriminiert, sie als Geist beschimpft. Viele glauben nicht, dass sie ein richtiger Mensch ist. Manche kommen sogar heute noch zu ihr und kneifen sie, um herauszubekommen, ob sie wirklich Haut und Fleisch und Blut hat.
Und manchmal sind solche Menschen ja auch mit dem Tode bedroht.
Und nicht nur manchmal, mittlerweile ist es sogar so, dass Menschen mit Albinismus in Ostafrika ganz heftig vom Tode bedroht sind. Nämlich es gibt sozusagen diese Witch Doctors, das sind so Hexenheiler, die Jagd auf Menschen mit Albinismus machen, ja, leider sie ermorden, zerstückeln und als Glücksbringer unter die Menschen bringen. Und es gibt einige Politiker in ostafrikanischen Ländern, die eben einen Finger eines Menschen mit Albinismus in der Hosentasche herumtragen, um ihre nächsten Wahlen zu gewinnen. Und dieser Aberglauben spielt eben in diesen Ländern immer noch eine unglaubliche Rolle.
Und Jane hat jetzt ein Projekt gegen Menschenjagd in ihrem Heimatland ins Leben gerufen. Funktioniert das?
Also sie macht das unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Als sie von uns zurückkam, also von unserem Trainingszentrum in Indien zurückkam, da hatte sie natürlich all die Skills, also Projektplanungsskills, Projektmanagement-Skills, auch Fundraising-Skills und vor allen Dingen die rednerischen Fähigkeiten. Also sie lernen Public Speaking bei uns. Sie steht wirklich auf den Bühnen, in Stadien, sie geht in Medien, sie geht sofort direkt auf die Politiker zu und erklärt den Politikern, was sie bitteschön nicht zu tun haben.
Wie geht es Jane? Was hat sie für eine Lebens- und Zukunftsperspektive?
Naja, Jane hat sich jetzt dafür entschieden, dass Aktivismus also ihr Leben ist. Sie wird nie ein Privatleben haben in dem Sinne. Und sie arbeitet mit Menschen mit Albinismus zusammen, um ihnen dieses Selbstvertrauen zu geben, dass sie schön sind, so wie sie sind. Dass sie also nicht hässlich sind, so wie die Menschen immer ihnen das deutlich machen wollen.
SWR1 Leute, heute Vormittag mit Sabrie ten Bergen, eine Entwicklungshelferin, die in Tibet viel gemacht hat, die eine Blindenschule dort initiiert hat, auch vor dem Hintergrund, dass sie selbst mit 12 Jahren erblindet ist, die jetzt zusammen mit ihrem Freund und Partner ein großes Projekt im Süden Indiens betreibt, wobei sie, glaube ich, auch inzwischen in Indien hauptsächlich leben, Frau ten Bergen.
Ja, wir leiten in Indien dieses Zentrum, die Traumwerkstatt, das heißt Kantari. Kantari ist übrigens eine ganz kleine, aber sehr, sehr scharfe Chilischote, die im Abseits zu finden ist. Genauso wie unsere Sozialveränderer oder so unsere Weltveränderer, die im Abseits zu finden sind.
Okay.
Also die unter schwierigsten Voraussetzungen groß werden. Und und trotzdem das Feuer, das innerliche Feuer, die Energie und den Spice haben, also die Schärfe haben, ganz tolle Sachen zu verändern auch.
Wie finanzieren Sie sich? Kriegen Sie Spenden?
Ja, wir finanzieren uns durch Spenden, durch Medien natürlich. Es gibt einen Förderkreis hier in Bonn, der heißt Blindenzentrum Tibet. Der ist aber auch für Kantari zuständig.
Aha.
Und natürlich das Buch. Also das Buch ist ganz, ganz wichtig, um die Botschaft natürlich nach außen zu bringen.
Die Traumwerkstatt von Kerala, von einem gewissen Rupert Neudeck übrigens wärmstens und hymnisch empfohlen. Kennen Sie ihn gut?
Ja, immer wieder haben wir miteinander Kontakt gehabt. Wir teilen auch die Einsicht, dass eigentlich Entwicklungshilfe, Sie haben mich als Entwicklungshelferin bezeichnet, dass aber Entwicklungshilfe nicht so ganz das richtige Wort ist, was wir machen wollen, wir wollen Entwicklungszusammenarbeit. Wir wollen eigentlich die Menschen vor Ort fördern, dass sie ihre eigenen Projekte auf die Beine stellen können. Denn sie haben erlebt, was wirklich das Problem ist. Wir wollen eigentlich nicht von außen kommen und ihnen die Lösungen vorgeben.
Also wenn, dann Hilfe zur Selbsthilfe.
Genau.
Welche Erfahrungen haben Sie mit anderen Entwicklungshelfern gemacht, mit anderen Organisationen? Im Regelfall gute oder auch schlechte?
Manchmal gute, also sehr gute Erfahrungen mit Handicap International und auch Ärzte ohne Grenzen. Manchmal weniger gute.
Einmal wurde Ihnen doch eine Idee geklaut. Ja. War das nicht in Tibet?
Ja, das war in Tibet.
Was war da?
Da haben sie uns gefragt, ob wir nicht ein Proposal, also praktisch ein Geldantrag angeben, um eine Käserei zu finanzieren. Und dann haben sie uns einfach diesen Plan, den wir dann wunderschön in diesen Antrag eingebaut haben, haben sie den einfach selber verwirklicht. Also es gibt sehr viel Competition, wie sagt man, Wettbewerb, ja, was ich eigentlich sehr, sehr schade finde. Und ich denke, Entwicklung oder Entwicklungszusammenarbeit muss ganz anders laufen. Wir dürfen nicht mehr in die Länder hineingehen und ihnen sagen, was sie zu tun haben. Wir müssen auf die Leute selber bauen und sie dazu bringen, dass sie ihr eigenes Land wieder wertschätzen können.
Dieses Projekt in Indien, das Sie betreiben, wie ist da die Kooperation mit den indischen Behörden?
Naja, also mit den indischen Behörden kommen wir schon sehr gut klar. Aber es geht ja hier nicht nur um Indien, sondern es geht um die ganze Welt. Also wir
schon
haben
klar,
Menschen aus der ganzen Welt.
Dort sind sie halt angesiedelt.
Genau, genau.
Und müssen ja mit ihnen
aber
auch
irgendwie
kooperieren.
Aber die finden das schon sehr spannend. Das ist natürlich ein ganz neues Konzept. Es ist keine Universität wie normalerweise. Durch diesen Begriff Kantari haben wir auch eine neue Begrifflichkeit geschaffen, der weitergeht als zum Beispiel Social Entrepreneur oder Social Change Agent.
Okay. Sabrie ten Berken, unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute. Eine Frau, die mit dem Begriff Entwicklungshelferin insofern ihre Schwierigkeiten hat, weil Entwicklungszusammenarbeit eigentlich für sie der bessere Begriff ist. Zusammengearbeitet haben sie auch und tun es immer noch mit einem Bienenzüchter aus Uganda namens Ojok.
Ja, den haben wir ausgebildet bei uns im Zentrum in Indien. Er ist blind geworden als Kind, als Neunjähriger. Und zwar ist er blind geprügelt worden von den Rebellen, von Konis Rebellen in Uganda, in Nord-Uganda. Das waren Kindersoldaten, die ihn kidnappen wollten. Und dieser Mensch ist also ein unglaublich positiver Denker. Seine größte Leidenschaft war Honig aus den wilden Waben zu stehlen sozusagen. Ja. Und das konnte er dann nicht mehr, als er blind geworden ist. Und dann hat er sich die Bienenzucht selber beigebracht.
Das kann man als blinder Mensch Bienen züchten?
Scheinbar kann man das wunderbar. Er macht es nämlich
okay.
jetzt. Und er bildet Menschen, also blinde Menschen aus ganz Ostafrika aus in der Bienenzucht und hat jetzt eine große Kooperation gestartet. Und diese Menschen sind nicht nur Bienenzüchter, sondern auch Umweltschützer.
Ah.
Und er hat einen fantastischen Honig, den er mittlerweile auch nach Italien exportiert.
Ojok, Sie haben mir vorhin ein Foto von ihm gezeigt, ein Baum von einem Mann und glaube auch ein unfassbar positiver, der trotz dieses Handicaps nicht zu sehen, sehr, sehr optimistisch und fröhlich durch die Welt geht.
Ja, absolut. Also er kann wirklich die Herzen erwärmen und vor allen Dingen, was er ganz toll macht, er kreiert sozusagen ein Mindset. Shift, also eine Veränderung in der Geisteshaltung der Menschen. Während die Menschen ja glauben, dass Blindheit ein Fluch ist, sorgt er dafür, dass die Menschen sehen, dass Blinde wirklich gebraucht werden in der Gesellschaft.
Ist das Schöne an Ihrem Job, so wie Sie es erzählen, dass Sie erstens wunderbare Menschen kennenlernen, aus denen zweitens dann auch wunderbare Freundschaften entstehen?
Es sind Freundschaften, es sind aber auch Kooperationen und es wird ein Netzwerk um die ganze Welt aus positiven Weltveränderern. Und man hört ja momentan immer nur Negatives und Trauriges. Diese Menschen haben natürlich auch ihre traurige Geschichte, aber gerade deswegen sind sie zu positiven Menschen und zu tollen Weltveränderern geworden. Und ich denke, wir sollten uns gerade auf die Lösungen konzentrieren.
Wir sind fast am Ende der Sendung. Wenn Sie einen Wunsch frei haben zum Ende der Sendung, was möchten Sie unbedingt noch erreichen, nachdem Sie ja immerhin im Himalaya schon mal auf einem Berg jenseits der 7000 Meter waren?
Also Bergsteigen ist nicht mein Ding. Ich möchte gerne dieses Netzwerk ausbauen, weiterhin ausbauen. Ich möchte auch Menschen, auch in Europa animieren, zu Weltveränderern zu werden. Wer weiß, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Hörer, der hier zuhört und sagt, ich wollte schon immer einen sozialen Traum verwirklichen. Warum nicht dann nach Kantari.
Okay, und Sie bleiben mit Ihrem Freund zusammen erstmal in Kantari, beziehungsweise im Süden Indiens in Kerala?
Zunächst einmal schon, bis es dann auf eigenen Beinen steht.
Und dann zurück nach Tibet oder zurück nach Deutschland?
Nein, ich glaube nicht, dass wir zurück nach Deutschland gehen. Wohin wir dann gehen, weiß ich nicht, aber irgendwo in der Welt wird es schon ein Plätzchen geben für uns.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Alles Gute.
Danke.
Eins gehört.